Wir haben es vorher gehört. Petrus schreibt es in seinem Brief an die Christen, dass es nichts Außergewöhnliches ist, wenn wir in Situationen hineinkommen, wo wir es aufgrund unseres Glaubens dann irgendwie unangenehm empfinden, wo Druck aufkommt, wo wir uns positionieren müssen und wo wir merken, oh, da weht ein Stück Gegenwind. In den älteren Übersetzungen der Bibel ist dann tatsächlich von Feuersgluten die Rede. Da sind wir gefordert. Jetzt kommt es darauf an, unsere Integrität ist gefragt. Ob wir eben ganz bleiben, ob wir ausgerichtet bleiben oder plötzlich abbiegen, geteilt sind, es uns einfach machen, Druck abgemildert wird. Und ich denke zum Beispiel an folgende Situationen, in die wir als Christen immer wieder mal kommen können. Du bist auf einer Party oder beim Essen in der Mensa, also Mensa natürlich vor Corona und hoffentlich bald wieder nach Corona. Und plötzlich im Gespräch ist dein Bekenntnis gefordert. Da kommt man irgendwie auf Glaubensdinge zu sprechen und dann fragt der andere tatsächlich, ja, glaubst du wirklich an Gott? So richtig echt? So die Sache mit Jesus? Ist es wirklich zentral für dich in deinem Leben? Und was heißt das eigentlich? Oder bei Gesprächen am Arbeitsplatz. Plötzlich ist das Thema Abtreibung auf dem Tisch. Und du wirst nach deiner Meinung gefragt. Und als Christ kannst du es nicht schönreden. Jedes Baby im Bauch ist ein wertvoller Mensch. Wertvolles Leben von Anfang an. Ja, so kann man aber das gar nicht sehen, ist dann plötzlich die Stimmung von der anderen Seite. Eine Frau muss doch das Recht haben, ihr Leben zu bestimmen, über ihren Bauch zu bestimmen. Und plötzlich ist die Stimmung aufgeladen. Du bist gefragt. Andere Situation in der Firma. Du bist plötzlich mit dubiosen Geschäftsgepflogenheiten konfrontiert. Als leitender Angestellter sollst du es mitverantworten, dass eine gefälschte Akte abgestellt wird, offiziell. Oder du weißt, dass gewisse Standards in der Fertigung nicht so sind, wie in der Qualitätskontrolle beschrieben. Oder im persönlichen Bereich. Du surfst im Internet und hast eine zwielichtige Gelegenheit, ein Klick sozusagen entfernt vom Abgrund der pornografischen Internetschluchten. Schaffst du es, integer zu bleiben und klickst den Button nicht? Wenn dann noch viele in so Situationen in das Horn blasen, naja, das ist doch alles nicht so schlimm, das ist doch ganz normal, da ist man halt mal geneigt, 5 Grad sein zu lassen, dann sind wir in den Situationen, wo es darum geht, bleib ich integer? Das ist die Fragestellung, wie kann ich in entscheidenden Situationen als Christ integer bleiben in meiner Beziehung zu Jesus? Und wir wollen heute von 3 Männern lernen. 3 Männer, die in eine extreme Drucksituation kamen und integer blieben. Es handelt sich um 3 jüdische Männer, die im babylonischen Exil leben mussten. Wir schreiben das Jahr 605 vor Christus und im Prophetenbuch Daniel wird beschrieben, dass bei dem ersten Überfall der Babylonier auf Jerusalem viele junge Männer und Frauen verschleppt wurden nach Babylon. Das war nichts Außergewöhnliches. Es war damals normal, dass Nebukadnezar, der damals das Sagen in Babylon hatte und viele siegreiche Feldzüge machte, dass er dann generell immer Gefangene mitnahm aus der führenden Schicht des Landes, was er sozusagen gerade ein Stück platt gemacht hat. Es ging darum, diese heranwachsenden Leute umzupolen, auf das babylonische Denken und die Gepflogenheiten einzustimmen. Zum einen sollten die Länder, die annektiert wurden, die platt gemacht wurden, geschwächt werden, dass da kein guter Nachwuchs heranwächst. Andererseits durch diese Gehirnwäsche, die diese jungen Führungseliten dann durchgemacht haben, sollten sie zu, zurückgeschickt werden und dann sozusagen Babylon ein Stück multipliziert werden. Und in der Schar derer, die aus Jerusalem verschleppt wurden, waren auch Daniel. Daniel, nachdem dieses Prophetenbuch im Alten Testament benannt ist, und drei weitere werden mit Namen benannt: Hanania, Mischael und Asaria. Und sie, diese vier, wurden auserwählt, direkt am Königshof zu sein, bei König Nebukadnezar, und sie wurden von höher gestellten Beamten ausgebildet. Sie sollten eben buchstäblich von ihrer israelitisch-jüdischen Kultur, von der sie bisher geprägt waren, umgepolt werden, dass sie babylonisch ticken. Und das ging schon mit einer Namensänderung los. Sie bekamen neue Namen, nicht mehr ihre jüdischen Namen. Im Übrigen, bei allen vier Namen ist der Gott Israels im Namen enthalten. So wie bei uns zum Beispiel früher Namen Gottlob oder so hießen. Und sie haben neue Namen bekommen. Babylonische Götter waren plötzlich in ihrem Namen. Zum Beispiel bei Daniel war es so, der hieß Belzatscher plötzlich und es bedeutete: Bel schützt dein Leben. Und dieser Bel wurde manchmal auch Marduk benannt, das war der babylonische Hauptgott. Und Daniel soll von diesem her jetzt benannt sein. Also, das ist dann im ersten Kapitel auch gut beschrieben, sie werden eingeführt in die babylonische Kultur, sie lernen von den babylonischen Gelehrten in allen wichtigen Fachgebieten und sollen letztlich dann einen herausragenden Dienst im babylonischen Reich ausüben. Aber schon im ersten Kapitel wird klar, dass sie sich immer noch auf ihre jüdisch-israelitische Herkunft verpflichtet wussten. Da ist im ersten Kapitel klar davon die Rede, dass Daniel und seine drei Freunde sich nicht am babylonischen Essen beteiligt haben. Sie wollten sich nicht verunreinigen, sie hatten die Essensgesetze der fünf Bücher Mose immer noch klar vor Augen. Und das war ihnen wichtiger als dieses leckere Essen am Königshof. Also die hatten es ja nicht schlecht. Die haben das nicht abgelehnt, weil es da irgendwie Junkfood gab. Das war mit Sicherheit das beste Essen, was die Babylonier zu bieten hatten. Dann werden sie am Ende ihrer Ausbildungszeit einer Prüfung unterzogen und sie bestehen mit Bravour. Die vier waren sozusagen unter den Top Ten und entsprechend bekommen sie direkt eine Dienststelle am Königshof zugewiesen. Im nächsten Kapitel ist davon die Rede in Daniel 2, dass der König Nebukadnezar einen ganz mysteriösen Traum hat. Einen furchtbaren Traum. Der beunruhigt ihn grandios, weil er den Eindruck hat, ja, er steht in Frage. Seine Herrschaft scheint gefährdet zu sein. Und keiner von seinen Leuten kann diesen Traum deuten, bis Daniel kommt. Daniel kann mit der Hilfe Gottes seinen Traum deuten. Und als Belohnung wird Daniel zum Statthalter der ganzen Kernregion Babylons bestimmt. Und auf seine Bitte hin, auf Daniels Bitte hin, werden die drei Freunde zu Verwaltern der Teilprovinzen. Und hier steigen wir in die Geschichte ein, um die es uns heute schwerpunktmäßig geht. Aber das war ein bisschen wichtig, um diesen Gesamtkontext vor Augen zu haben. Sie kommen jetzt in diese Entweder-Oder-Situation hinein. König Nebukadnezar lässt eine Götterstatue errichten, unweit der Hauptstadt. Das heißt, sie ist 30 Meter hoch und 3 Meter breit und sie war golden. Vermutlich war sie innen mit Erz oder aus Tonmaterial und war dann mit Gold umzogen. Ich habe da mal gegoogelt, und weil ich mir das so vorstellen wollte, wie groß ist denn das Ding eigentlich gewesen, und bin dann relativ schnell bei der Christusstatue in Rio de Janeiro gelandet. Manche haben das von der vorletzten WM noch vor Augen. Also die Statue selber ist wirklich 30 Meter hoch. So groß war das Ding, das König Nebukadnezar aufstellen ließ. Und zur Einweihung von dieser babylonischen Götterstatue hat er aus dem ganzen Land alle Beamten der mittleren Verwaltungsebene antanzen lassen. Sie sollten der Götterstatue huldigen. Sie sollten auf Befehl des Königs niederfallen und diese Gottheit anbeten. Man könnte sagen, es war sozusagen ein staatlich organisierter Zwangsgottesdienst. Und vermutlich sollte ja das noch recht junge Großreich von Nebukadnezar einen. Man könnte sagen, das war so ein Vielvölkerstaat, der sich erst ein Stück finden musste. Es wird auch nicht gesagt, um welche Gottheit es sich genau handelt. Die Babylonier hatten viele Götter an ihrem Götterhimmel. Aber die meisten vermuten, dass es eben um diesen Marduk, um diesen Bel ging, den Daniel in seinem Namen trug. Und alles wurde perfekt inszeniert. Ein riesiges Orchester wurde angeheuert und es sollte folgendermaßen ablaufen. Wenn das Orchester zu spielen beginnt, sollten alle sich wie auf Knopfdruck niederfallen lassen und diese Gottheit anbeten. Damit dem Befehl des Königs mehr Nachdruck verliehen wurde, wurde auch gleich eine Strafe angedroht für die, die das nicht machten. Wer sich nicht am Gottesdienst in der vorgegebenen Weise beteiligen würde, der soll in einen in der Nähe befindlichen Metallschmelzofen geworfen werden. Das kann man sich vorstellen, heute heißt es Hochofen, wo Eisenerz geschmolzen wird. Das gab es damals schon, die Babylonier waren da technisch schon ziemlich gut drauf. Und Eisenerz schmilzt in der Regel bei einer Temperatur von 1500 Grad. Und da wurde eben gesagt, derjenige oder diejenige, die nicht sich vor dieser Götterstatue beugt und anbetet, wird sofort in diesen Hochofen geworfen. Und unsere drei Freunde, Schadrach, Mesach und Abednego, machen trotz dieser Drohung nicht mit. Und es bleibt auch nicht unbemerkt. Jetzt könnte man ja sagen, ja, so viele Leute, die drei fallen nicht auf, aber einige aus der einheimischen Führungsriege bekommen es tatsächlich mit. Vielleicht haben sie auch immer wieder nach einer Gelegenheit geguckt, es diesen vier jüdischen besonderen Männern mal heimzuzahlen, weil die haben schließlich vier super Jobs weggeklaut und ich glaube, das hat nicht jedem gefallen. Wie auch immer, die bekommen das mit und der König bekommt es gesteckt, dass diese drei, Schadrach, Mesach und Abednego, sich nicht gebeugt haben, die Götterstatue nicht angebetet haben. Sie werden vor den König zitiert und da lesen wir aus Daniel 3, wie das dann weitergeht. Da packte den König der Zorn und voller Wut ließ er die drei kommen. Als sie vor ihm standen, stellte er sie zur Rede. Schadrach, Meshach und Abednego, ist es wahr, dass ihr meinen Göttern keine Ehre erweist? Warum wollt ihr euch nicht vor meiner Statue niederwerfen? Ich gebe euch eine letzte Gelegenheit. Wenn jetzt die Musik ertönt und ihr niederfallt, lasse ich noch einmal Gnade vor Recht ergehen. Wenn ihr euch aber meinem Befehl widersetzt, werdet ihr auf der Stelle in den glühenden Ofen geworfen. Glaubt ihr, dass euch dann noch ein Gott aus meiner Gewalt retten kann? Ich finde es schon erstaunlich, dass der König sie nicht sofort in den Hochofen werfen lässt, sondern ihnen tatsächlich nochmal eine Chance gibt. Aber spätestens jetzt ist die Sache prominent. In heutiger Zeit wären spätestens jetzt die Kamerateams vor Ort. Aber die Öffentlichkeit hatten diese drei Männer trotzdem. Nach der sicher nicht leisen Musik des Orchesters ist nun vermutlich Stille. Alle starren wie gebannt auf diese Szene. Werden die drei klein beigeben und dem Befehl des Königs gehorchen, anbetend vor der Götterstatue niederfallen, für alle sichtbar, oder nicht niederfallen, um damit dann umgehend im Feuerofen zu landen? Es ging jetzt wirklich um ihre Integrität. Es ging um ihre Beziehung zu ihrem Gott, dem Gott Jakobs, Isaak und Jakobs, dem Gott Moses, der den Bund Gottes mit seinem Volk Israel anvertraut bekommen hat, samt den 10 Geboten. Und in den 10 Geboten sind die ersten beiden so wichtig. Und das war der springende Punkt in ihrer Situation. Da heißt es nämlich am Anfang von den 10 Geboten, die bei den Israeliten eine so eminent wichtige Rolle spielen. Das war sozusagen die Präambel ihres Glaubens. Da heißt es, dass Gott zu ihnen redete. Er sprach: Ich bin der Herr, dein Gott. Ich habe dich aus der Sklaverei in Ägypten befreit. Du sollst außer mir keine anderen Götter verehren. Fertige dir keine Götzenstatue an, auch kein Abbild von irgendetwas am Himmel, auf der Erde oder im Meer. Wirf dich nicht vor solchen Götterfiguren nieder. Bring ihnen keine Opfer dar. Denn ich bin der Herr, dein Gott. Ich dulde keinen neben mir. Und ihre Gottesbeziehung sagte in ihrem Herzen: Wir können uns nicht auf die Anordnung Nebukadnezars einlassen. Es geht einfach nicht. Die ganze Situation aber sagt: Ihr sollt es aber doch tun. Der Herrscher des babylonischen Reiches fordert es und er ist für Zimperlichkeit nicht bekannt. Es war ein grausamer Herrscher. Da galt ein Menschenleben nichts. Und alle tun's, alle haben es getan. Alle sahen es als normal an. Es gibt ja in Babylon viele Götter am Götterhimmel. Und die Situation sagte ihnen, wörtlich könnte man sagen, übertragen in gewisser Weise: Jetzt stellt ihr drei euch doch nicht so an. Stellt euch doch nicht so an, ihr könnt ja euren Gott anbeten. Ist doch okay, natürlich. Macht es. Das ist wichtig für euch. Aber nebenher könnt ihr doch die anderen auch mal anbeten. Ist doch nicht schlimm, tut's und Nebukadnezar ist zufrieden. Die ganze Situation war so vor ihnen. Denkt nochmal an dieses Konformitätsexperiment. Schadrach, Mesach und Abednego, Negro, hatten eben nicht nur Nebukadnezar im Nacken und den Hochofen vor Augen, sondern alle Leute außenrum haben sich ja vorhin gebeugt, haben diese Statue angebetet. Sie hatten diesen Konformitätsdruck. Ja, okay, wenn wir es machen, Nebukadnezar wäre zufrieden, alle anderen wären zufrieden. Aber das, wenn wir es so machen würden, wäre eine absolute Klatsche unserem Gott gegenüber. Unser Gott wünscht sich absolute Loyalität. Absolute Loyalität und zwar aus Liebe und Vertrauen heraus. Gott hat ja seinen Bund mit seinem Volk Israel geschlossen, weil er sie lieb hat, weil er eine Beziehung zu ihnen haben wollte. Und das war ihnen im Herzen und deswegen können sie sich nicht auf Ausreden einlassen. Und Ausreden gibt es immer. Auch den Dreien ist es vielleicht durch den Kopf geschossen oder andere haben es ihnen zugeflüstert. Im Übrigen, die waren ziemlich, gut angesehen. Die drei waren beliebt. Und manche werden ihnen zugeflüstert haben: Mensch, ihr könnt doch das so und so argumentieren. Und bis heute kommen solche Ausreden immer wieder in ähnlicher Couleur daher. Aber damit verlieren wir unsere Integrität. Sie hätten ja sagen können: Ich bringe ein paar Sachen. Ausrede Nummer 1: Ich verneige mich nur äußerlich, aber innerlich bete ich nicht an. Ein zweites: Ich kann ja direkt, nachdem ich wieder aufgestanden bin, Gott sofort um Vergebung bitten. Ein drittes: Da geht es um Relativieren. Ich breche doch nur 1 oder 2 der 10 Gebote. Im Großen und Ganzen bin ich doch weiter auf den Spuren Gottes unterwegs. Ein viertes Argument nimmt die anderen Leute in den Blick. Wenn wir getötet werden, helfen wir unseren jüdischen Brüdern und Schwestern hier in Babylonien überhaupt nicht. Dann nehmen Nichtjuden unseren Platz ein und alles wird nur noch schlimmer für sie hier im Ausland. Und fünftens, apropos Ausland, es ist doch ein fremdes Land. Gott wird uns doch verzeihen, wenn wir die Sitten und religiösen Gebräuche dieses Landes befolgen. Und es schwingt doch auch ein Stück Höflichkeit mit. Ja, und überhaupt, wenn wir unsere Vorfahren angucken, wegen derer wir überhaupt hier in Babylonien sind, die haben ja sogar im Tempel in Jerusalem Götzenbilder aufgestellt. Also ihr seht schon viele Ausreden, aber diese Ausreden greifen bei unseren drei Freunden nicht. Bei ihnen hört es sich so an. Schadrach, Meschach und Abednego jedoch entgegneten: Wir werden gar nicht erst versuchen, uns vor dir zu verteidigen. Unser Gott, dem wir dienen, kann uns aus dem Feuer und aus deiner Gewalt retten. Aber auch wenn er es nicht tut, musst du wissen, o König, dass wir nie deine Götter anbeten oder uns vor der goldenen Statue niederwerfen werden. Was hier in Vers 16 ausgedrückt wird, will sagen: Nebukadnezar, wir verzichten darauf, dir alles genau darzulegen. Im Übrigen geht es hier nicht um Stolz. Manche sehen da ein bisschen Stolz mit rein oder dass sie den König bloßstellen wollen. Das kann ich überhaupt nicht drin sehen, weil wenn man das ganze Daniel-Buch anguckt, vor allem die ersten vier Kapitel, merkt man, dass Daniel und seine drei Freunde immer sehr höflich wertschätzend waren, dass sie immer auch die Bedürfnisse der Menschen um sie herum im Auge hatten und für andere gesorgt haben. Aber sie wissen jetzt eben, dass es ums Ganze geht. Jetzt ist so eine Entweder-Oder-Situation. Da kann man nicht mehr lange rumdiskutieren. Sie wollen auf den Punkt und sie machen eine klare Ansage. Wenn unser Gott will, kann er uns retten. Und das ist die Erfahrung, die sie aus Israels Geschichte kannten. Gott kann retten. Gott hat so oft gerettet. Er hat uns aus Ägypten befreit. Er hat uns vor den Feinden in der Wüste geholfen. Er hat uns vor den Midianitern immer wieder zur Seite gestanden. Es ist im Richterbuch lang und breit erzählt. Sie können es zwar noch nicht in der Zuspitzung kennen, dass Gott sie retten will. Wir kennen das in der Zuspitzung im Neuen Testament. Wir haben das vorhin schon in Liedern besungen, dass Gott sogar Mensch wurde in Jesus Christus, um uns zu helfen, uns zu retten. Jesus ist der Retter in Person. Vom Neuen Testament her haben wir heute noch einen viel breiteren Erfahrungshorizont. Jesus hat sein Leben sogar für uns hingegeben. Aber das, was sie wissen, diese drei Freunde, das reicht ihnen. Gott kann uns retten. Und sie hauen dann sogar ein relativ differenziertes Statement raus: Gott kann uns retten vor dem Feuer, er kann uns retten aus dem Feuerofen und Nebukadnezar aus deiner Hand. In der Einheitsübersetzung ist es am besten übersetzt folgendermaßen: Siehe, unser Gott, dem wir dienen, er kann uns retten. Aus dem glühenden Feuerofen und aus deiner Hand, König, wird er uns retten. Und dann nochmal eine glasklare Positionierung. In Vers 18 bringen sie es auf den Punkt. In der Hoffnung für alle heißt es: Aber auch wenn er Gott es nicht tut, musst du wissen, o König, dass wir nie deine Götter anbeten oder uns vor der goldenen Statue niederwerfen werden. In der Lutherbibel ist es so übersetzt: Und wenn er's Gott nicht tut, so sollst du dennoch wissen, dass wir deinen Gott nicht ehren und das goldene Bild, das du hast aufrichten lassen, nicht anbeten werden. Luther übersetzt in so Situationen gern mit dennoch. Das steht übrigens nicht im aramäischen Urtext, aber es spiegelt so gut wider, was die drei Freunde im Herzen antreibt. Sie sagen Folgendes: Okay, Gott kann uns retten, in jedem Fall, Nebukadnezar. Aber er muss es auch nicht. Es kann für uns so oder so kommen, aber egal wie es für uns kommt, Nebukadnezar, wir werden unter keinen Umständen, niemals, never, deinen Göttern dienen. Wir werden niemals, never das goldene Standbild verehren. Sie wissen sich eben ihrem Gott verpflichtet. Nur er ist ihr Bundesgott, zu dem sie eine Beziehung haben. Wir haben vorhin das Lied gesungen, großer Gott, wir loben dich. Es ist eben nicht egal, zu welchem Gott man Lieder singt, welchen Gott man verehrt, vor welchem Gott man sein Leben beugt. Sie sagen, nein, das ist nicht egal. Wir leben von unserem Gott her, der seit Jahrhunderten eine Geschichte mit uns geschrieben hat. Und dein Götterbild zu verehren, Nebukadnezar, das wäre Götzendienst. Wir würden unsere Beziehung zu unserem Gott verraten. Es steht fest, wir wollen unserem Gott loben, auch im Angesicht des Feuerofens. Und damit sind diese drei Männer immer wieder ein Vorbild gewesen für gläubige Menschen. In der Priscilla-Katakombe in Rom, das kann man heute noch sehen, da haben sich die Christen im Geheimen getroffen in den ersten Jahrhunderten in Rom. Da gibt es mehrere Darstellungen, wo Daniel und seine drei Freunde in diesen unterschiedlichen Situationen dargestellt werden. Und eben auch diese Szene vor dem Feuerofen. Und sie waren Vorbilder für die Christen in Rom. Im Angesicht der Christenverfolgung. Viele haben damals in Rom ihr Leben gelassen, weil sie mit Jesus unterwegs waren, weil sie Jesus nachgefolgt sind und sich nicht dazu herabließen, den Kaiser anzubeten. Und im Neuen Testament ist dieser Blickwinkel wirklich so differenziert immer wieder zu sehen. Eine spannende Stelle, die will ich euch gerne mit reinnehmen, in Hebräer 11, im Hebräerbrief im 11. Kapitel ist von den Glaubenshelden des Alten Testaments die Rede. Da wird von ganz vielen erzählt und da heißt es in zwei Versen folgendermaßen: Und selbst das Feuer konnte ihnen nichts anhaben. Vielleicht hat da der Schreiber des Hebräerbriefes sogar unsere drei Freunde vor Augen. Und selbst das Feuer konnte ihnen nichts anhaben. Sie entgingen dem Schwert ihrer Verfolger. Als sie schwach waren, gab Gott ihnen neue Kraft, weil sie sich auf Gott verließen. Andere, die auch Gott vertrauten, wurden jedoch gequält und zu Tode gefoltert. Sie verzichteten lieber auf ihre Freiheit, als ihren Glauben zu verraten. Die Hoffnung auf ihre Auferstehung gab ihnen Kraft. Und so wird es auch öfter im Neuen Testament erzählt. In der Apostelgeschichte, in dem 5. Kapitel wird davon berichtet, dass die Apostel eingesperrt waren in Jerusalem. Nachts kam ein Engel und holte sie raus. Wahrscheinlich wäre Tod auch am Ende des Tages sozusagen ihre Bestimmung gewesen. Die wurden befreit. 7 Kapitel später, der Apostel Jakobus wird enthauptet. Wir sehen beide Richtungen im Neuen Testament, auch in diesen Erzähltexten. Aber so oder so, das wird deutlich, sie standen zu Jesus und der frohen Botschaft, die sie von Jesus erzählen wollten. Und unsere drei Freunde in Babylon, weil sie integer bleiben in ihrer Beziehung zu Gott, ist die natürliche Folge, sie kompromittieren damit Nebukadnezar. Der flippt jetzt aus. Es kommt, wie es kommen muss. Er lässt den Ofen noch heißer anschüren und lässt dann die drei Männer gebunden samt Kleidung in den Feuerofen werfen. Und das ganze Ding ist so erhitzt, dass die Elitesoldaten, die die drei Männer in den Feuerofen werfen, sogar ums Leben kommen. Und dann passiert etwas Wunderbares. Gott greift tatsächlich rettend ein. Und da nehme ich uns wieder in den Text mit rein. Plötzlich sprang Nebukadnezar entsetzt auf und fragte seine Beamten, haben wir nicht drei Männer gefesselt in den Ofen geworfen? Ja, sicher, antworteten sie. Warum sehe ich dann aber 4 Männer ohne Fesseln im Feuer umhergehen? Rief der König. Sie sind unversehrt und der 4. sieht aus wie ein Sohn der Götter. Nebukadnezar trat näher an die Öffnung des Ofens heran und schrie: Schadrach, Meschach und Abednego, ihr Diener des höchsten Gottes, kommt heraus. Da kamen die drei aus dem Ofen, die Statthalter und ihre Stellvertreter, die Verwalter und alle obersten Beamten eilten herbei und sahen, dass das Feuer den Männern nichts hatte anhaben können. Nicht ein Haar auf ihrem Kopf war versenkt. Ihre Kleider waren völlig unbeschädigt. Sie rochen nicht einmal nach Rauch. Und dann kommt das Verrückte in Bezug auf Nebukadnezar. Das finde ich so verblüffend in dieser Geschichte. Vorher haben die drei Freunde sich zu Gott bekannt, haben Gott gelobt als ihren Gott. Jetzt lobt Nebukadnezar den Gott von Schadrach, Meschach und Abednego. Er sagt unumwunden, dass ihr Gott einen Engel geschickt hat, um die drei Freunde zu retten. Ihr Gott hat sich rettend erwiesen und zukünftig soll keiner in seinem Land mehr irgendetwas Verächtliches über diesen Gott sagen. Und dann kommt sogar ein Statement von ihm, das ist sehr bemerkenswert, weil er ja so unterwegs war in der babylonischen Vielgötterei. Er sagt: Eurem Gott kommt kein anderer gleich, von dem so eine Rettung ausgeht. Und er gibt sich damit ja eine Antwort, die er vorher selber gestellt hat. Welcher Gott könnte euch denn retten? Und die drei Freunde bekommen vom König eine Beförderung. Was dürfen wir heute mitnehmen von dieser Geschichte? Wenn wir in Drucksituationen Gott treu bleiben, wenn wir nach unseren Glaubensüberzeugungen leben, und in so Situationen nicht nach links und rechts abbiegen, dann haben wir große Chancen, Gott in ganz besonderer Weise zu erleben. Das wünschen wir uns doch immer wieder. Und neigen dazu, bei so Situationen etwas auszuweichen. Nochmal, wenn wir Gott in solchen Situationen treu bleiben, geben wir ihm und uns die Chance, ihn da in besonderer Weise zu erleben. Übrigens, manchmal wird das auch falsch verstanden. Gerade bei diesen drei Freunden wird deutlich, das heißt nicht immer gegen alles zu sein. Das sagt man uns ja leider manchmal nach, dass wir Christen immer gegen alles sind. Integrität heißt nicht immer gleich hinzustehen und deutlich zu machen, gegen was wir sind, sondern in meinen Augen heißt integer sein, wofür stehen wir. Und das im Kleinen und Großen auch zu leben. Und wenn es darauf ankommt, dafür auch hinzustehen. Und das sind dann Chancen, wo wir Gott in besonderer Weise erleben können. Ich habe ja am Anfang Beispiele skizziert. Ich will zwei nochmal herausnehmen, was wir da erleben könnten. Du erzählst auf dieser besagten Party, weil du gefragt wirst von deiner Beziehung zu Jesus. Du gibst dem anderen die Chance, immer auch mal nachzufragen. Du willst ihm nicht auf die Nerven gehen. Aber du erzählst ihm und den anderen, die dabei sitzen, wie du das mit Jesus erlebst. Zwei davon belächeln dich. Du merkst es, das tut natürlich auch immer ein Stück weh. Aber einer fragt nach. Einer bleibt im Gespräch dran und du erlebst, wie Gott ihn irgendwie berührt. Wie er nachdenklich wird bezüglich Jesus. Oder das andere bei dieser heißen Diskussion zum Thema Abtreibung. Du ziehst dich nicht vornehm raus durch Schweigen, weil es könnte irgendwie schwierig werden, sondern du erzählst im guten Sinne deine Sicht, dass Gott die Schwachen besonders schützt. Dass es nicht darum geht, gegen Frauen und Frauenrechte zu sein, sondern die Stimme für das Baby im Bauch zu erheben. Weil das Baby im Bauch seine Stimme nicht erheben kann. Und plötzlich merkt der andere, wie fürsorglich dieses Gebot, du sollst nicht töten, ist. Und er wird nachdenklich darüber, dass Gott gerade diejenigen besonders im Blick hat, die selber nicht so für sich sorgen können. Wenn du geschwiegen hättest, hättest du das nicht erlebt. Und zum Abschluss will ich auf eins noch schauen, weil die Frage hat mich sehr bewegt. Was bringt die drei Freunde dazu, in ihrer Drucksituation sich so zu verhalten? Für mich ist der Vers 17 der Schlüssel. Unser Gott, dem wir dienen, kann uns aus dem Feuer und aus deiner Gewalt retten. Unser Gott, da steckt eine tiefe Vertrauens- und Beziehungsgeschichte dahinter. Sie kannten ihren Gott wirklich. Da ging es nicht um ein Runterexerzieren und von irgendwelchen Dogmen, sondern sie lebten von klein auf mit diesem Gott. Sie inhalierten ihre Beziehung zu Gott. Und das ging auch nicht verloren, als sie ins Exil weggeführt wurden. Ihr Glaube war eben nicht nur gelernt. Er war ihnen nicht lästig. Nach dem Motto, bei der ersten besten Gelegenheit schmeiße ich ihn über Bord. Das ist ja leider manchmal so. Wenn junge Leute, junge Christen von zu Hause ausziehen, das ist ja ihr erstes Exil, wenn man es mal so sagen darf. Dann wird gerne ein Cut gemacht bezüglich Jesus und Gemeinde. Bei Daniel und seinen Freunden sieht es anders aus. Sie vertiefen das, was sie bei Gott gelernt haben. Sie wenden es in ihrer neuen Situation an und sie machen erste Erfahrungen mit Gott in Babylon. Da gehen ja einige Geschichten unserer Situation, auf die wir heute geschaut haben, voraus. Und ich habe mir so gedacht, man könnte es so formulieren: Sie waren alltagsinteger. Und weil sie alltagsinteger waren, hat sich das dann in so einer speziellen Entweder-Oder-Situation ausgezahlt. Sie kannten sich aus in der Bibel, sie waren gewohnt zu beten. Das zeigt sich immer wieder. Im Buch Daniel tauchen andere alttestamentliche Verse, vor allem vom Buch Jeremia, auf. Und vielleicht wussten sie auch die eine Stelle, die im Jesaja-Buch steht. Da heißt es in Jesaja 43, wenn du durch tiefes Wasser oder reißende Ströme gehen musst, ich bin bei dir. Du wirst nicht ertrinken und wenn du ins Feuer gerätst, bleibst du unversehrt. Keine Flamme wird dich verbrennen. Denn ich, der Herr, bin dein Gott, der heilige Gott Israels. Ich bin dein Retter. Wahrscheinlich schwangen solche Zusagen Gottes in ihrem Herzen, als sie in dieser Entweder-Oder-Situation waren. Und weil sie alltagsinteger waren, können sie sich auch in dieser Situation gut entscheiden. Es ist eben auch in der Beziehung zu Gott so, von nichts kommt nichts. Oder wie es Paulus mal sagt in einem seiner Briefe, was der Mensch sät, wird er ernten. Diese vier jungen Männer im Danielbuch, die haben von klein auf in ihren Glauben hinein investiert. Und sie können nachher integer reagieren, als es drauf ankommt. Und das ist die Frage an uns, mit der ich abschließe. Wie leben wir unseren Glauben in unserem Alltag? Welche Rolle spielt Jesus in deinem Montagmorgen? Welche Rolle spielt Jesus morgen bei dir und mir? Unsere Alltagsintegrität wird da herausgefordert. Und das kann heute anfangen. Und ich hoffe, dass diese Beispielgeschichte von unseren drei Freunden uns dabei eine Hilfe und eine Ermutigung ist, unsere Erfahrungen zu machen im Alltag und dann aber auch in den Situationen, wo wir wirklich so auf entweder oder gepolt werden. Im nächsten Lied geht es darum, dass wir in Jesus Rettung, Halt und Hoffnung haben. Amen.